aus Schlesien, war noch ein Kind, vielleicht von 7, 8 Jahren, als er das erste Mal dabei sein durfte. Er war ganz gespannt. Die ganze Familie mitsamt dem Gesinde haben sich im elterlichen Schloss Lubowitz bei Ratibor in Oberschlesien versammelt. Es ist Abend. Die Halle ist mit Kerzen beleuchtet. Man flüstert noch das ein oder andere Wort, einige kichern. Aber alle verstummen, als der Vater sich erhebt mit einem alten Buch in der Hand. Mit feierlicher Stimme liest er vor. Und er liest die Passionsgeschichte Jesu. Der kleine Josef fühlt sich mehr und mehr in diese ungeheure Geschichte hineingezogen. Er kann es kaum glauben, was da geschieht in dieser Geschichte. Jesus, mein Heiland, was macht man mit dir? Man lässt dich völlig allein in Gethsemane. Ein guter Freund verrät dich. Der beste Freund sagt sich in der Nacht beim Hahnenschrei von dir los. Und alle anderen hauen feige ab und lassen dich allein. Du wirst verhaftet, mit fadenscheinigen Gründen verurteilt, entsetzlich gefoltert und hingerichtet. Der kleine Junge fühlt Wut, Trauer und Empörung in sich aufsteigen angesichts dieses unschuldigen Leidens. Und als Jesus stirbt in der Geschichte, laufen ihm die Tränen über die kleinen Backen. Und er schaut sich in dem kerzenbeleuchteten Raum um. Aber er sieht keine Wut, keine Trauer, keine Empörung auf keinem Gesicht. Heilige Knechte, so handfeste Gesellen haben den Kopf gesenkt und schlafen. Andere schauen mit abwesendem Blick zu Boden, mit den Gedanken schon in der nächsten Woche, als ginge sie das Ganze nichts an. Und niemand weint. Der kleine Josef kann nicht mehr an sich halten. Er springt auf und ruft, und ihr habt das alles gewusst. Und die nicht gesagte Frage steht im Raum. Und was hat das für Folgen für euch, bei euch, durch euch? Manchmal wünschte ich, dass ich das auch könnte. Die Geschichte Jesu hören wie zum ersten Mal, in aller Unschuld. Mich von ihr berühren lassen, so als ob ich nicht schon alles wüsste. Vor allem nicht, wie sie ausgegangen ist, dass Jesus auferstanden ist. Denn das verführt dazu, dass das, was vorher ist, nicht mehr ganz so ernst genommen wird. Ach, er hat's ja überstanden. Keine Sorge, es geht gut aus. Manchmal fehlt mir diese Unschuld. Den biblischen Text sozusagen ganz rein zu hören, als wenn es nichts anderes gäbe und ich ihn nicht kennen würde. Es gibt durchaus allerdings auch Christen, die nehmen das zum Anlass und nutzen die Passionszeit, verabreden sich miteinander, um miteinander Passionsandacht zu halten, jede Woche. Einen Abschnitt in der Geschichte zu hören, zu betrachten. Und wenn man sich auch nicht verabredet, dann wenigstens jeder für sich, jede für sich, um noch einmal sehr gründlich mit dem Leiden und Sterben Jesu sich auseinanderzusetzen, Abschnitt für Abschnitt sich zu vertiefen in diese anrührende und wichtige, für unseren Glauben grundlegende Geschichte. Immerhin geht es ja um unseren Herrn Jesus Christus, der hier leidet. Und das kann keinem egal sein, der Jesus liebt. Und er tut es ja um unsretwillen, ein zweiter Grund, warum es einem nicht egal sein kann. Anderen hilft, wie mir zum Beispiel, auch die Musik. Zum Beispiel, die Johann Sebastian Bach geschaffen hat mit seiner berühmten Matthäus-Passion. Er schreitet auch Vers um Vers ab, unterbricht, bleibt stehen, kommentiert, vertieft, hält manchmal auch dagegen. In dem Moment, wo Jesus verhaftet wird, da lässt er den Chor singen, nein, tut's nicht, vergreift euch nicht am Heiligen. Die Passionsgeschichte Jesu noch mal so hören, so erleben, als hörte man sie das erste Mal. Machen wir den Versuch. Ich habe eine Geschichte, die heute als Predigtext vorgegeben ist, mitgebracht und wir versuchen sie einmal zu hören wie zum ersten Mal. Matthäus 26, ab Vers 36. Matthäus 26, 36 bis 46. Kann man gut merken. 26, 36, 46. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Da sprach Jesus zu ihnen, das müssen wir nochmal hören. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Das Erste, was ich gehört habe, war dieses: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibet hier und wachet mit mir. Wie oft hat Jesus auf seine Jünger aufgepasst? Wie oft war er derjenige, den sie um Rat gefragt haben, dem sie das Herz ausgeschüttet haben, der ihnen beigestanden hat? Und jetzt auf einmal ist der, der erhöht werden soll, wie es bei Johannes hieß, derjenige, der den tiefsten Punkt erreichen wird, der es jetzt nötig hat, dass man eine Stunde einfach nur mit ihm wacht. Noch nicht mal mehr tut, aber einfach nur wacht. Bleibet hier und wachet mit mir. Haltet mit mir diese Stunde aus. Ihr müsst keine Berge versetzen in der Zeit, einfach nur aushalten, bei mir sein. So wie die Freunde Hiobs 14 Tage nichts anderes gemacht haben wie da sein. Das wünschte ich mir. Dietrich Bonhoeffer hat ein Gedicht geschrieben über das Gemeinsame und das Trennende zwischen Christen und Heiden. So ist es auch überschrieben, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle. Alle. Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Der Unterschied ist klar. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Und genau dieses bittet Jesus. Bleibet hier und wachet mit mir, steht mir bei. Und wenn sie das nicht hinkriegen, wie wollen sie dann es hinkriegen, Christus in der Gestalt der geringsten Schwestern und Brüder beizustehen? Denn das glauben wir ja, dass wir in unserem Leben, wenn wir an das große Gleichnis vom Weltenrichter denken, Christus dienen, wenn wir einem in Not geratenen Menschen dienen. Christus in der Gestalt der geringsten Schwestern und Brüdern beistehen? Wie wollen sie das hinkriegen, wenn sie Christus nicht beistehen können? Und das Zweite, was ich höre, ist, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Ich glaube, darin steckt etwas sehr Kostbares, sozusagen ein Tropfen reinster Heilandsliebe. Natürlich haben sie nicht ernst genommen, was Jesus meinte, als er sagte, ich bin am Boden zerstört, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Mir geht's richtig schlecht. Sie haben weder den Ernst der Lage verstanden, dass Jesus jetzt wirklich ihren Beistand braucht, dass es hier um mehr geht als nur um eine seelische Verstimmung, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht, nicht nur bei Jesus, sondern für die ganze Welt. Natürlich haben sie auch nicht mitbekommen, was Jesus mit seinem Vater besprochen hat. Dass er wirklich um Leben und Tod gerungen hat. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, in dem der vergiftete Trank ist zur Bezahlung für die Sünden der Menschen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sie ahnen ja nicht, diese verschlafenen Jünger, dass sich Jesus angesichts des bevorstehenden Leidens und Sterbens hineinbeten muss in den Willen Gottes. Ja, selbst Jesus muss das. Sich hineinbeten in den Willen Gottes. Dass es auf Messers Schneide steht mit der Rettung der Welt. Dass Jesus hier den schlimmsten Konflikt aushalten muss, nämlich bereit zu sein, sein Leben für das Leben aller zu geben. Natürlich ist er enttäuscht, dass er seine Jünger schlafend findet. Da einmal mehr spürt, wie einsam er ist, wie auf sich allein gestellt. Dass er seine Jünger, die eben noch beim Essen gesagt haben, egal was passiert, wir sind immer für dich da, wir streiten für dich und wir hauen den auch vor Nase, der dir was antun will, dass er die nicht ernst nehmen kann, nicht beim Wort nehmen kann. Aber, und darin zeigt sich jetzt ein wahrer Heiland. Er sagt nicht, ihr taugt nicht, ihr Versager, sondern er sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Das heißt, selbst in dieser Enttäuschung gilt seine ganze Sorge noch ihnen, seinen Jüngern. Ist er zur Liebe fähig, zur Mitsorge, dass sie nicht in Anfechtung fallen soll. Sein Heilandsherz lässt sie nicht fallen. Vielleicht ist es dieses, der Anblick der schlafenden Jünger, was dann auch Jesu Gebet verändert. Als er erneut mit seinem Vater spricht, hat sich nämlich sein Gebet verändert. Eben hat er noch gesagt, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und jetzt sagt er, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Man spürt, Jesus ist wirklich einen deutlichen Schritt weiter. Als er sie dann wieder schlafen findet, lässt er sie und geht ein drittes Mal und betet dieselben Worte. Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jetzt ist nichts mehr offen. Jetzt ist alles entschieden. Und zwar zu unseren Gunsten. Zu unseren Gunsten. Er hat sich in den Willen seines Vaters im Himmel hineingebetet. Und das wird nicht nur ihn tragen, durch all das Schwere hindurch, das ihm jetzt bevorsteht, sondern das trägt auch seine Jünger in ihren Anfechtungen, in ihrem Gefährdetsein. Das Letzte, was ich höre, steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Sein ringendes Gebet, in dem er sich ganz und gar dem Willen Gottes ausliefert, gibt ihm nun die Kraft, sich in die Hände der Sünder auszuliefern. Ohne Gegenwehr. Er hätte ja nur ein Wort sagen müssen und die Engel des Himmels hätten ihn gerettet. Aber genau dieses, darauf zu verzichten, auf sich selbst zu verzichten, auf seinen eigenen Anspruch aufs Leben, um der Menschen willen, aus Liebe, diese Entscheidung ist getroffen. Er stellt sich nun seiner letzten und schwersten Aufgabe. Jetzt ist sozusagen die letzte Stufe vom Herabsteigen aus dem Himmel auf die Erde. Diese letzte Stufe ist geschafft. Jetzt wird wirklich der Herr zum Knecht, der Freie zum Sklave. Jetzt tritt er an unserer Stelle, lässt sich die Schuld der ganzen Welt auf seine Schultern laden. Christen, die ihrem Herrn nachfolgen, weichen nicht aus, wenn es hart auf hart kommt. Sie streben nicht danach, immer mehr aufzusteigen in der Wahrnehmung der Menschen, sondern sie folgen Christus im Hinabsteigen in die Abgründe dieser Welt, um ihm dort an den geringsten der Schwestern und Brüdern zu dienen. Christen, die ihrem Herrn nachfolgen, stellen sich. Sie stehen bei Gott in seinen Leiden. Ich wünsche uns, dass wir diese Passionszeit nutzen, um wieder ganz intensiv mit unserem Herrn Jesus Christus seinen Weg mitzugehen. Und wir können sicher sein, dass dieses Mitgehen in uns Mitgefühl erweckt, Mitleiden und Solidarität mit allen, die leiden. Und dann wissen wir auch wieder, was wir zu tun haben, aber auch, was wir zu lassen haben. Das ordnet unsere Prioritäten ganz neu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.